Ich springe mal ein bisschen weiter zum nächsten Abschnitt. Zwei gute Gründe, andere Gläubige nicht zu verachten. Ich lese ab Vers 10. Seht zu, dass ihr nicht eines dieser Kleinen verachtet. Und wir merken, es ist nicht mehr der kleine Junge, der schon lange spielen gegangen. Wir reden von Gläubigen. Seht zu, dass ihr nicht eines dieser anderen Gläubigen verachtet. Denn ich sage euch, dass ihre Engel in den Himmeln allezeit das Angesicht meines Vaters schauen, der in den Himmel ist. Dann kommt oder kommt nicht dieser ominöse Vers 11. Ich werde ihn nicht auslegen. Er ist aber auch nicht böse, der Vers. Er steht an einer anderen Stelle ähnlich, auch im Neuen Testament. Aber ich lasse ihn jetzt aus, weil ich denke, dass er da nicht hingehört. Sondern dass er im Laufe der Zeiten durchs Abschreiben aus Versehen eingefügt wurde. Vers 12. Was meint ihr, wenn ein Mensch 100 Schafe hätte und eins von ihnen sich verirrte? Lässt er nicht die 99 auf den Bergen und geht hin und sucht das Irrende? Und wenn es geschieht, dass er es findet, wahrlich, ich sage euch, er freut sich mehr über dieses, als über die 99, die nicht verirrt sind. So ist es nicht der Wille eures Vaters, der in den Himmeln ist, dass eines dieser Kleinen verloren gehe. Ihr ahnt es, eine Gliederung. Der Befehl im Vers 10a, also im ersten Teil von Vers 10, heißt, ihr dürft keinen einzigen Gläubigen geringschätzen. Und es folgen zwei Begründungen. Vers 10b, die Engel sehen Gottes Angesicht. Und die Verse 12 bis 14, verzeiht, ich bin gelernter Kaufmann. Gott akzeptiert nicht einmal 1% Schwund. Wer das Wort Schwund nicht kennt, ich erkläre es nachher. Bevor wir aber dazu kommen, erstmal den Befehl angucken. Ich hatte jetzt hier vorgelesen nach Elberfelder, seht zu, dass ihr nicht verachtet. Was bedeuten diese Worte? Das Wort seht zu, und wenn ihr möchtet, könnt ihr das gerne schreiben. Und die Kugelschreiber sind immer noch hier vorne. Wer einen Kugelschreiber braucht, nimmt sich einfach einen. Ihr dürft auch während ich rede aufstehen, solange ihr nicht mit den Kugelschreibern nach mir werft. Also ins erste Kästchen könnt ihr reinschreiben. Das Wort seht zu bedeutet vom Griechischen her aufpassen, sich hüten vor, achten auf. Je nachdem, welche Bibelübersetzung ihr habt, steht das da vielleicht. Also es kann auch heißen, passt auf, dass ihr nicht verachtet. Seht zu, dass ihr nicht verachtet. Hütet euch davor, nicht zu verachten. Achtet darauf, nicht zu verachten. Miep, 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 miep. Achtung heißt das. Aktives Handeln erforderlich. Es heißt, wir müssen Verantwortung übernehmen. Das kann man nicht mal so nebenbei machen, sondern es ist unsere Verantwortung, darauf zu achten, dass wir selbst nicht geringschätzen. Aber das Ganze ist ja im Plural, in der Mehrzahl geschrieben. Die Jünger sollen aufpassen, dass unter ihnen niemand einen anderen geringschätzt. Ihr merkt die gemeindliche Verantwortung. Du redest schlecht über irgendjemand da drüben, hast du nicht getan, deswegen irgendjemand da drüben. Es ist mein Job, mit dir darüber zu reden und dafür zu sorgen. Weil es heißt, tragt Sorge dafür, übernehmt die Verantwortung dafür, dass sowas nicht passiert. Niemand in der Gemeinde soll irgendeinen anderen geringschätzen. Na, es ging ja nicht um mich. Ja, du bist aber Mitglied in dieser Herde. Du musst dich darum kümmern. Dieses verachtende Reden übereinander oder verachtende Denken darf nicht geschehen. Das zweite Wort, verachten, hier in Elberfelder kann man auch übersetzen mit geringschätzen, überheblich behandeln oder herabsehen auf jemanden. Seht zu, dass ihr einander nicht geringschätzt, seht zu, dass ihr einander nicht verachtet, seht zu, dass ihr nicht einander überheblich behandelt und seht zu, dass ihr einander nicht aufeinander herabseht. Von Amts wegen muss ich auf euch herabsehen, weil ich hier vorne stehen soll und ihr sitzen dürft. Aber ihr merkt, dass das natürlich die Bildsprache meint. Der da, der mit dem Götzenopferfleisch nicht klarkommt. Diese Pfeife. Das darf nicht sein. Und warum nicht? Weil wir die ersten Verse noch in Erinnerung haben. Vielleicht hat der kleine Junge sich mittlerweile hingesetzt, weil Jesus so lange reden muss. Aber der ist immer noch da. Wir haben keinen Wert. Und wenn wir keinen Wert haben, wie können wir auf andere geringschätzend heruntergucken? Geht eigentlich gar nicht. Wenn ich also den Anfang vom Kapitel 18 richtig mal für mich durchdekliniert, also verstanden habe, dann kann ich das hier viel besser leben. Und wenn ich ein Problem habe, dass ich verächtlich über andere Leute nachdenke oder verächtlich über andere Leute rede oder verächtlich über andere Gemeinden rede, die vielleicht wirklich Dreck am Stecken haben. Ich rede nicht darüber, dass wir Fehler auch als Fehler bezeichnen, sondern dass wir sie deswegen verachten, dass wir sie geringschätzen, dass wir überheblich werden. Dann haben wir ein Problem, ihr Lieben. Dann haben wir nämlich unseren eigenen Wert wieder mal viel zu hoch eingeschätzt und niemand kommt ins Himmelreich, der sich für wertvoll erachtet, aus sich selbst heraus. In der Gemeinde sollen himmlische Maßstäbe gelten. Maßstäbe, wie sie bei den Engeln üblich sind, Maßstäbe, wie sie beim himmlischen Vater üblich sind, nicht die Maßstäbe dieser Welt, oder? Jeder Gläubige ist wertvoll. Aber weil Jesus ihn geadelt hat, weil der Heilige Geist ihn mit Gaben ausgestattet hat, weil der Vater im Himmel ihn liebt. Deswegen ist der Gläubige wertvoll. Die dritte Übersetzung, ja, das hatte ich, denke ich, schon mehrfach erwähnt, das habt ihr vermutlich auch mittlerweile abgeschrieben, hier dieses Wort, die Kleinen, bezieht sich auf Vers 6 und meint keine Kinder, sondern diese Kleinen, die an mich glauben. Da habe ich mich, glaube ich, vorhin schlecht ausgedrückt, ich bitte um Nachsicht. Ich hatte euch erklärt, dass im Griechischen zwei Wörter vorkommen, Paideon und Mikros. Die ersten 5 Verse wird Paideon verwendet, dieses Kindlein, der kleine Junge, der da steht. Und ab Vers 6 kommt das Mikros, was dann übersetzt wird bei mir mit Kind oder Geringgeachtete oder Geringgeschätzte, je nach Bibelübersetzung. Also ihr merkt euch einfach, 1 bis 5 ist das eine Wort, ab 6 das andere Wort. Ich persönlich sehe Vers 5 als eine Tür. Für mich ist in Vers 5 zwar das griechische Wort für den kleinen Jungen da gemeint, also verwendet worden. Ich glaube, dass es inhaltlich aber schon den Christen meint. Weil mir macht Vers 5 überhaupt auslegungstechnisch vom Zusammenhang keinen Sinn. Warum sollen wir alle kleine Windelpupser aufnehmen? Was hat das in dem Kontext zu sagen? Nehmt kleine Kinder auf. Ich glaube, dass es schon diese Türfunktion ist, dass er zwar noch das alte Wort verwendet, aber inhaltlich schon bei den Gläubigen ist, was dann ab Vers 6 drin vorkommt. Habe ich vorhin unklar ausgedrückt, nur weil zwei Leute gut zugehört haben und nicht einfach mir alles abnehmen, sondern nachgefragt haben, wollte ich es nochmal in der Breite erklären. Also das eine ist der sprachliche Ansatz, das zweite ist die Auslegung vom Kontext her und die trumpft. Schutzengel, das ist ja eine interessante Begründung. Ich gehe nochmal zurück zu der Gliederung. Also warum sollen wir die anderen Gläubigen nicht geringschätzen? Grund 1, die Engel sehen Gottes Angesicht. Bitte werf keine Negerküsse an die Wand, weil im Radio Nachrichten laufen. Würde man sagen, was hat das eine mit dem anderen zu tun, oder? Es ist doch völlig zusammenhangslos. Aber Jesus redet nicht zusammenhangslos. Und dann lesen wir da so diesen Satz. Denn ich sage euch, dass ihre Engel in den Himmeln allezeit das Angesicht meines Vaters schauen, der in den Himmeln ist. Und wir müssen uns hinsetzen und schwitzen und anstrengen und überlegen, warum sagt Jesus das als Begründung dafür, dass wir niemanden verachten sollen in der Gemeinde? Auf Seite 19 in eurer Broschüre habt ihr also einen Abdruck eines Gemäldes. Aus der katholischen Theologie und Liturgie herauskommend gibt es so etwas wie Schutzengel. Das habe ich da genauer erklärt, möchte ich nicht wiederholen. Fakt ist eins, die Bibel redet immer wieder von Engeln im Alten Testament und im Neuen Testament. Für uns sind Engel so ein bisschen ein eigenartiges Ding. Würden wir am liebsten streichen, dass es das nicht mehr gibt, aber dazu gibt uns die Bibel keinen Anlass. Gott sendet Engel zum Schutz für die Heiligen. Und wenn man sich die Zeugnisse aus dem Alten Testament anguckt, merkt man, Engel sind oft nicht als Engel erkennbar. Von daher kann es sein, dass dir ein Engel geholfen hat und du es einfach nicht weißt. Warum? Du bist zu dumm. Gott hat es so gemacht, dass der Engel nicht erkennbar war und du hast es nicht erkannt. Es gab schon Leute, die auf dem Esel durch die Gegend geritten sind und irgendwelche Engel nicht gesehen haben. Ich hoffe, ihr kennt die Geschichte aus dem Alten Testament. Also von daher, es gibt Engel. Die katholische Kirche hat daraus aber gemacht, und wie gesagt, auf Seite 19 steht die Begründung, dass jedes Kind einen Schutzengel hat. Und so darf man das Ganze nicht verstehen. Erstens, wir reden hier nicht mehr über Kinder. Wir sind ja von dem Kindchen hin zu dem Gläubigen. Also von daher ist das schon mal ein Problem, dass wir gar nicht mal von Schutzengeln für Kinderchen reden können. Und zweitens glaube ich auch, dass das nicht vom Text her abzuleiten ist, dass jeder Gläubige einen persönlichen Engel hat. Das steht da einfach nicht. So könnte man den Text verstehen, aber man kann auch einfach verstehen, dass es Engel gibt, die in irgendeiner Beziehung zu Menschen stehen, stimmt, sie sind ja zu unserem Schutz geschickt, die aber alle Zeit das Angesicht Gottes sehen. Und jetzt überlege ich, warum soll diese Tatsache, dass es Engel gibt, die alle Zeit das Angesicht Gottes sehen, warum soll mich diese Tatsache abhalten davon, über dich geringschätzig zu denken? Gott sitzt majestätisch auf seinem Thron. Er ist der Allmächtige, der Allwissende, der Allliebende, der Souverän. Und im Bild gesprochen, wenn er mit dem Finger zuckt, flitzt ein Engel los, um zu handeln, weil er der Mächtige ist. Und er sieht dich in Not und die Engel gucken Gott an und Gott zwinkert. Und der Engel weiß, ich muss zu dir gehen, um dich zu beschützen. So wichtig bist du, ich hoffe, du bist eine Christin, so wichtig bist du dem himmlischen Vater, dass er sein fliegendes Rettungspersonal sofort losschickt, weil er dich liebt. Und er schickt dich vielleicht auch in einer Notsituation zu dir. Und da komme ich, arrogante Sau aus Berlin, angerannt und denke über sie schlecht. Was ist das denn, wenn der heilige Gott, der alles über dein Leben weiß, was ich nicht wissen will, nicht wissen muss, nicht wissen darf, wenn er alles über dich weiß und trotzdem dich beschützt, wie kann ich da noch gering über dich denken? Das geht nicht. Du stehst unter dem, ich nehme dich jetzt einfach mal als Beispiel, wie heißt du? Julia. Julia, du stehst unter dem persönlichen Gott, des allmächtigen Gottes und der hat Engel, die ihn umkringeln, also um ihn herumstehen. Und sobald er in seinem Angesicht irgendeine Regung zeigt, flitzt ein Engel los, um dich zu beschützen. Das ist meine Auslegung von dem Vers. Wenn ihr eine bessere habt, immer her damit. Aber so habe ich für mich diesen Vers verstanden. Ich darf nicht gering über andere denken, weil Gott seine Engel schickt, die die ganze Zeit in seiner Nähe sind. Der heilige Gott schickt seine heiligen Engel zu unheiligen Menschen. Wer bin ich dann noch, dass ich geringschätzend über andere Leute, die irgendeine Problematik haben, denke? Zweite Begründung, Gott akzeptiert nicht einmal 1% Schwund. Kurzes Handzeichen, wer kennt das Wort Schwund? Gut. Als Teenager habe ich versucht, Geld zu verdienen und ich habe regelmäßig Inventur gemacht. Inventur ist so, dass man meistens Ende des Jahres oder Anfang des Jahres einen kleineren Laden einfach mal dicht macht für ein paar Stunden und so Schüler und Studenten gehen rein. Eine Erbsendose, zwei Erbsendosen, drei Erbsendosen, vier Erbsendosen, fünf Erbsendosen. Computerliste, da müssten 7 sein. Oh, da oben bei den Kirschen. Inventur heißt, ich zähle alles und stelle fest, wie viel müsste ich laut Kasse, laut Computer eigentlich im Laden haben. Und dann stelle ich fest, dass was verschwunden ist. Verschwunden ist Schwund. Es kann verschwunden sein, weil mir einfach mein Glas runterfällt. Und dann ist es verschwunden, sprich, irgendjemand muss es wegwischen. Ihr seid wieder wach, das klappt immer. Es waren keine Kinder hier, die ich warnen musste. Also, es fallen mal Sachen runter im Laden, das kennt ihr auch, ja. Oder Sachen verschwunden irgendwie anders. Ja, und das muss ein Kaufmann einrechnen. Der hat einen Einkaufspreis für einen Artikel. Dann überlegt er, wie viel Gewinn muss ich machen, um mein Personal, meinen Strom, meinen Laden und alles Mögliche zu bezahlen. Und dann macht er noch einen Aufschlag für den Schwund, weil er sagt, wenn ich 10 Dosen habe, bei Dosen sind unkritisch, 10 Gläser habe, ich werde vermutlich nicht 10 verkaufen. Das ist der kaufmännische Begriff Schwund. Und ich habe mal gelesen, dass im deutschen Einzelhandel 10% Schwund einfach einkalkuliert werden in den Preis. Die rechnen damit, dass 10% der Ware nicht bezahlt werden. Also steigt der Preis entsprechend. Das bezahlt ja alle mit, den Schwund. Ein guter Kaufmann geht also von 10% Schwund aus. Und was sagt die Folie? Gott akzeptiert nicht mal 1% Schwund. Wie komme ich auf dieses 1%? Prozent rechnen für Anfänger, 100 Schafe, eins geht verloren. Der hätte sagen können, ey, diese 99 Schafe, die sind so zottelig. Und so, oh, das kuschelt hier immer das eine. Wunderbar, ich gehe mit den 99 weiter. Das eine blöde Viech da hinten, was sich da vielleicht verheddert hat. Ey, das hatte ich schon immer auf dem Kicker. Das lassen wir. 10% Schwund, ich bin Christ, 5% Schwund akzeptiere ich. Wenn 5 Schafe verloren gehen, nein, das akzeptiert Gott nicht. Er sagt, er lässt die 99 stehen, läuft den ganzen Weg zu dem einen Schaf, um das zu holen. Und wir reden ja nicht über Viehzucht hier, oder? Es ist ja ein Bild für uns Gläubigen. Eben waren es noch die Kleinen, jetzt wird ein Bild aus der Viehwirtschaft verwendet, weil das die Kultur der Menschen damals war. Und da wird illustriert, dass dieser Hirte dieses eine Schaf so sehr wertschätzt, dass er sagt, ich akzeptiere einfach nicht, dass eins meiner Schafe, dass eins meiner Gläubigen verloren geht. Das akzeptiere ich nicht. Ich werde dem nachgehen. Und ihr, die ihr nie von der Herde weggegangen seid, die ihr nie in eurem Glaubensleben Probleme hattet oder vielleicht in Sünde so sehr gefangen wurde, dass ihr Gemeinde auch nicht mehr so toll fandet und wegbliebet von ihr. Ihr, die ihr zu den 99 Schafen gehört, lest mal nochmal genau, was da steht. Vers 13. Und wenn es geschieht, dass er dieses eine Schaf findet, dieses Sünderschaf. Wahrlich, Achtung, 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 Amen, Amen. Wahrlich, ich sage euch, er freut sich genauso über dieses wie über die 99 anderen. Steht das bei euch? Mehr. Und wir merken, oh weia, wir haben ein völlig falsches Bild von Leuten, die von der Herde abgehen, diese streunende Schafe, von denen ich gestern sprach. Der freut sich über das eine, wo er seine Güte und seine Gnade und seine Barmherzigkeit ein weiteres Mal drüber ausgießen kann und auch muss, freut er sich mehr als über die 99, die ganze Zeit gerade liefen. Und ihr sagt, ach, wie ungerecht. Ich streng mich so an, mein Glaubensleben gerade zu laufen und dann freut sich der Jesus über dieses Lotterding da. Ja, genau das tut er. Ich kann es euch nicht erklären, ich kann euch nur sagen, das steht da. Bei euch auch. So ist es nicht der Wille eures Vaters, dass auch nur eines dieser kleinen, ihr merkt, wir sind die ganze Zeit beim gleichen Thema, verloren gehe. Wie wertvoll sind wir Christen Gott? Nicht nur ich, sondern auch links und rechts. Für euch. Ja doch, links und rechts, ich habe es richtig gemacht. Wenn ihr die nächste Seite aufschlagt in eurem Skript, könnt ihr darin eine Hausaufgabe erkennen. Eine Hausaufgabe für 2 Personen. Die erste Person seid ihr, die zweite Person ist eine Person eures Umfeldes, eurer Wahl. Es könnte euer Ehepartner sein, vielleicht ist das nicht die beste Idee, kann ich nicht beurteilen. Ich persönlich finde geistliche Freundschaften extrem wertvoll, habe ich heute schon 2-3 Mal durchblicken lassen. Aber ich fange mal von vorne an. Also die erste Spalte, mögliche Versuchung, Mitgläubige zu verachten oder zu gering zu schätzen. Da habe ich viele Dinge einfach mal reingeschrieben als Stichwort, die ich vorhin angesprochen habe. Aber es sind noch ein paar leere Zeilen. Und wenn die nicht reichen, frag mal Arthur, vielleicht hat er noch ein leeres Blatt irgendwo. Vielleicht könnt ihr irgendwo mal ein Stück Papier kaufen. Also wenn die Zeilen nicht reichen, nehmt ein weiteres Blatt. Schreibt die Punkte auf, die in eurem persönlichen Leben dazu beitragen, andere zu verführen. Ich habe das vorhin ausführlich erklärt. Ich hoffe, ihr habt ein paar Ideen. Und dann kommt die Spalte Selbsteinschätzung. Wie sehe ich mich? Und dann tragt ihr in diese Spalte die Zahlen 0 bis 5 ein. 0, da sehe ich bei mir keine Gefährdung. Also zum Beispiel hier, ich schließe Mitgläubigen aus meinem sozialen Raum aus. Muss man so mal nachdenken, was das heißt. Aber wenn du das dann überlegt hast für dich, dann sagst du, nö, das mache ich nicht. Dann kriegst du eine 0 ein und das ist gut. Ich will dir kein schlechtes Gewissen machen. Nur wenn das deine Baustelle ist, dann musst du da eine andere Zahl als die 0 reinschreiben. Zum Beispiel die 5 heißt, das ist meine große Baustelle. Genau das mache ich. Vielleicht ist es der Punkt, ich überhebe mich über strauchelnde oder stürzende Mitgläubige. Und damit sind nicht unsere armen Geschwister gemeint, die schon mit den Füßen Probleme haben und hier eine kleine Kante auf dem Teppich ist, die sie zum Straucheln bringt. Wir reden von geistlichem Straucheln. Wenn ich innerlich sage, bei Ansgar, es war völlig klar, dass der irgendwann mal so voll auf die Fresse fliegt. Verzeiht den Berliner Deutsch. Das ist Berliner Deutsch, ja. Wir können auch sagen, hinmaulen. Aber ihr versteht vermutlich, was ich meine. Aber wenn du so denkst, oder wenn du jüngere Glaubensgeschwister belächelst, dann schreib da eine 4 oder eine 5 rein. Nach dem Motto, hier muss ich mein Denken, mein Handeln ändern. Mein Ethos, wie man sagt, ist falsch. Mein Denken über richtig und falsch ist falsch. Schätz dich selbst ein. Und dann kommt die Fremdeinschätzung, die andere Spalte, wo ein dir nahestehender Mensch dich mal beurteilt. Ist ganz interessant. Du denkst vielleicht, dass du gar nicht über andere Leute geringschätzlich redest, aber der andere kriegt das mit. Naja, Ansgar, also ist ja schön, dass du deine 1 eingetragen hast, aber letztes Mal hast du über die Gemeinde in Hüttesloh geredet und dann hast du über den Pastor so und so geredet und dann hast du ein Buch gelesen und da hast du dich aber sowas ausgelassen über den Autor des Buches, ja, dass der keinen klaren Durchblick hätte. Oder Ansgar war hier und wie du über Ansgar geredet hast, also wirklich, du hast ein Problem der Wertschätzung anderer Gläubiger. Lass dir das von einem Freund sagen. Die Schläge eines Freundes tun weh, aber sie sind wertvoll. Und sowas brauchen wir. Ihr könnt gerne euer Schamgefühl weiter schön nach oben ziehen und sagen, mir darf keiner was sagen, aber dann musst du mit deinem Leben alleine klarkommen. Und ich glaube, Gott hat Gemeinde gemacht, damit wir einander helfen. Ich meine, dass ich das irgendwo schon mal gelesen habe. Ich wollte eigentlich was trinken. Dafür ist diese Tabelle da. Nutze sie, nutze sie nicht. Ist nur eine Empfehlung. Einfach damit das Thema nicht nach dem jetzigen Vortrag verloren geht.